Peter, herzlich willkommen. Wer möchte die erste Frage stellen?
Herr Henrich. Herr Liebscher, sehen Sie denn angesichts dessen, dass jetzt bei Mario Vogt nach seiner sehr umstrittenen, muss ich wirklich sagen, Doktorarbeit jetzt noch diverse Sachen rausgekommen sind, dass er in Gastartikeln, die er persönlich gezeichnet hat für die Welt und für die FAZ, mit KI gearbeitet hat, die KI Zitate erfunden hat, er selbst in Reden, nicht irgendwelche Reden, sondern zum Holocaust-Gedenktag und auch für seinen Parteifreund Bernhard Vogel, dem ja eigentlich ein Heiligenschein hier in Thüringen gewachsen ist, dass er dort KI verwendet oder sogar vollständig verwendet hat. Was sagen Sie denn, was wirft das für ein Licht auf Ihre Regierung, Ihre Koalition, auch auf Thüringen?
Na, ich glaube, die Vorkommnisse, die Sie jetzt gerade angesprochen haben und jetzt auch das, was, glaube ich, beim Minister Wildberger jetzt noch aufgetaucht ist, zeigt einfach, dass das ganze Thema KI-Nutzung den ganzen Politikbetrieb, glaube ich, jetzt nochmal so ein bisschen durchrüttelt und nochmal die Notwendigkeit aufzeigt, dass gerade im Politikbetrieb, wo es halt wirklich sehr viel um Glaubwürdigkeit geht, um Authentizität, um Vertrauen, dass man dort sozusagen diese neue Technologie nicht leichtfertig einsetzen sollte, sondern sich eben wirklich ganz bewusst damit auseinandersetzen sollte. Und wir als SPD-Fraktion nehmen das natürlich jetzt auch zum Anlass, unseren eigenen Umgang mit dieser Technologie zu reflektieren und dem Ganzen quasi Regeln zu geben. Und das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitenden zusammenarbeiten und dann auch quasi für uns selber eine Richtlinie verabschieden, damit wir da sozusagen auf der sicheren Seite sind, dahingehend, dass eben, ja klar, man künstliche Intelligenz für sich arbeiten lassen kann, aber am Ende eben immer nochmal sozusagen eine Qualitätskontrolle oder ein menschlicher Abnehmer dann nochmal drüber schauen muss. Es kann nicht darum gehen, sozusagen Dinge grundsätzlich in den Bereich der KI auszulagern, aber natürlich ist es bei uns auch als kleinste Fraktion durchaus so, dass wir natürlich auch diese Technologie jetzt schon nutzen. Aber ich habe gesagt, was die Besonderheit ist für den politischen Raum, und da muss man natürlich sensibel sein. Insofern sind, glaube ich, jetzt durch die Ereignisse der letzten Wochen sämtliche politischen Akteure bundesweit jetzt nochmal sensibilisiert. Und das ist, glaube ich, ein guter Impuls, dass da nochmal alle drauf schauen und sich jetzt sinnvolle Regeln für den Umgang damit geben.
Sie haben ja selbst die Stichworte gebracht: Glaubwürdigkeit, Authentizität, Vertrauen. Nochmal meine Frage, die Sie eben nicht beantwortet hatten. Sehen Sie die Glaubwürdigkeit, Authentizität, das Vertrauen in die Regierung beschädigt?
Nee, weil es ja authentisch ist, dass wir das auch benutzen als Politik. Nur man muss es eben irgendwie sensibel machen. Wir wissen ja auch über die KI und all die KI-Tools, die auch eingesetzt werden, um quasi KI-erstellte Texte oder andere Inhalte zu finden, dass die auch fehlerhaft sind. Das wissen Sie genauso wie ich. Da können Sie eine Diplomarbeit von vor 20 Jahren durchjagen und da sagt Ihnen die KI, die wäre mit KI erstellt. Also wir sind generell, glaube ich, insgesamt als Gesellschaft im Bereich sozusagen der öffentlichen Kommunikation, die dort aktiv sind, glaube ich, noch nicht an dem Punkt angelangt, dass wir überall mit der notwendigen Sensibilität damit umgehen. Insofern bin ich sozusagen, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist das ein Thema, das uns, glaube ich, alle betrifft, die Politik insgesamt. Ja, und da müssen wir jetzt halt sicherstellen, dass das in Zukunft solche Anlässe nicht mehr entstehen.
Eines verstehe ich nicht. Sie haben gerade gesagt, Sie sehen da die Glaubwürdigkeit nicht beschädigt. Jetzt ist ja die Diskussionslage aber so, dass ja keiner in der Abrede stellt, dass man das benutzen kann und dass man damit einfach arbeitet, weil das einfach die technologische Entwicklung ist. Es ist ja aber eine Binse, was Sie auch schon angesprochen haben. Am Ende sollte der Mensch als Endkontrolle stehen, um nochmal Qualität zu gucken, Wahrheit zu prüfen, Zitate vielleicht mal zu prüfen. Genau das ist ja aber an der Stelle offensichtlich, bleiben wir mal bei den erfundenen Zitaten, nicht passiert. Wie können Sie denn da sagen, die Glaubwürdigkeit ist nicht beschädigt, wenn genau das, was man ja seit Monaten immer wieder, auch unabhängig von Mario Vogt, schon wieder gehört hat, wir müssen das nochmal kontrollieren, das ist fehlerhaft, dass genau das hier offensichtlich ausgeblieben ist? Das ist doch ein Problem, oder?
Ja, aber dass dort Fehler gemacht wurden, passiert sind, ist doch schon eingestanden worden.
Auch von wem? Wissen Sie was wir nicht wissen?
Na, wenn Sie wissen, dass diese Zitate erfunden sind?
Ja, aber ich habe noch keinen Mario Vogt gehört, der gesagt hat, tut mir leid, die Zitate hätten da nicht reinkommen dürfen, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja.
Oder haben Sie das Zitat, also ich habe das nicht?
Nee.
Nicht, dass wir jetzt hier über erfundene Zitate reden.
Nee, okay, aber was war jetzt nochmal die Frage?
Die Frage ist, wie Sie sagen können, da ist kein Glaubwürdigkeitsverlust entstanden, wenn man hier etwas nicht umgesetzt hat, worüber man seit Monaten schon redet. Es ist eine Binse seit Monaten, dass man sagt, KI macht Fehler, am Ende muss die menschliche Selbstkontrolle, die Endkontrolle stehen.
Ja, das ist jetzt, wie gesagt, der Hinweis, eben die Prozesse und wie diese Sachen erarbeitet werden. Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen als SPD-Fraktion und das sicherstellen, dass uns sowas nicht passiert.
Haben Sie schon mal eine Rede mit KI geschrieben?
Nein.
Haben Sie Ihre Mitarbeiter ermutigt, das zu tun oder nicht zu tun?
Weder noch.
Wie wird denn KI bei Ihnen konkret in der Fraktion eingesetzt?
Zu Recherchezwecken, okay, gehe ich davon aus. Aber natürlich sicherlich auch hier und da mal, um eine Formulierung vielleicht zu verbessern, zur Korrektur von Rechtschreibfehlern. Ich weiß es nicht. Also sehen Sie mir nach, dass ich da unseren Mitarbeitenden jetzt nicht über die Schulter schaue. Wir haben sehr flache Hierarchien und ein hohes Vertrauen. Anders geht das gar nicht als so eine kleine Struktur. Und ich hatte es aber schon ausgeführt, sozusagen die Ereignisse der letzten Wochen zeigen, dass es dann doch Sinn macht, das Ganze mal in eine ganz bewusste Auseinandersetzung, wie nutzen wir das, welche Regeln geben wir uns selber zu gießen, und genau das machen wir jetzt.
Also wird es auch eine Dienstanweisung oder sowas Internes geben?
Ja, genau. Wir weisen nichts an, sondern wir arbeiten uns das gemeinsam mit den Mitarbeitenden. Ne?
Würden Sie denn darauf bestehen, dass, wenn zum Beispiel die Linken oder die CDU einen Antrag Ihnen vorlegen oder eine Idee vorlegen für einen Gesetzentwurf, und das ist mit KI erstellt worden, würden Sie das wissen wollen oder ist Ihnen das am Ende egal? Stichwort Transparenz.
Na, die Frage ist ja, wie kam die KI zum Einsatz? Also das eine ist, ich habe eine Idee für eine Verbesserung, schreibe die auf, jage die dann durch die KI und frage die, welche Aspekte fehlen denn vielleicht noch oder wo ist die Argumentation unlogisch? Mhm. Und dann kommen da Hinweise, die dann wieder sozusagen durch die Fraktion aufgenommen und weiterentwickelt werden. Dann würde ich sagen, ist das in Ordnung, aber Ihre Frage ist, lässt der Interpretationsspielraum offen. Also wenn ich jetzt die KI bitte, schreib mir mal einen Antrag, der zur Programmatik Die Linke Thüringen passt, fürs nächste Plenum im Kontext der aktuellen Debatte um.
So. Dann schreibt Ihnen das Ding was aus?
Ja.
Würden Sie wissen wollen, dass KI?
Ja, auf jeden Fall, aber das würde, glaube ich, jetzt sind wir wieder bei Glaubwürdigkeit und Transparenz, weil ich denke, die Anträge, so entstehen ja keine politischen Anträge. KI ersetzt ja nicht sozusagen mein Wertekompass, meine Moral und meine Haltung. Die ist ja da und aus der heraus generiere ich ja als Sozialdemokrat Standpunkte zu verschiedenen Themen, die wir in diesem Land haben, und dann schreibe ich die runter. Und das ist ja nichts, das kann ich ja auf gar keinen Fall zur KI auslagern. Aber und deswegen würde ich genau diesen Punkt dann auch ablehnen, sowohl für unsere eigenen Anträge als auch von anderen.
Ja.
Weil dann haben wir ja wirklich nur noch irgendwie maschinell erstellte Texte, die wir austauschen.
Wäre das diese rote Grenze, die Sie ziehen, also in Sachen KI-Nutzung, oder gäbe es noch eine andere Grenze, die Sie ziehen würden? Also was würden Sie ausschließen? Gäbe es etwas, was Sie ausschließen würden, wo KI auf keinen Fall zum Einsatz kommen soll?
Ich hatte schon gesagt, dass ich es zum Beispiel für Recherche und für Rechtschreibprüfung und für andere Aspekte...
Na, dann nutzen Sie die ja.
Genau, dafür würde ich es nicht ausschließen, ja. Aber wenn die Frage in die Richtung geht, sozusagen ein 100% erstellter KI-Antrag, in der Weise, wie ich es auch gerade gesagt habe...
Würden Sie eine KI-Rede halten?
Wenn ich eine Rede halte, ist es ja keine KI-Rede, weil ich halte die ja am Redepult, und selbst wenn ich ein Skript habe, was mit vielleicht KI-Bestandteilen erstellt wurde, ist es ja dann trotzdem eine freie Rede. Dann lassen Sie mal was aus, da fällt Ihnen selber noch was ein. Also bei Reden halte ich das sozusagen für schwierig, es sei denn, es ist eine hundertprozentige Vorlesung. Aber die Fragen, die Sie mir stellen und die Antworten, die ich gebe, glaube ich, machen doch deutlich, dass es eben darum geht, eine Sensibilität für den Umgang mit dieser Technologie zu entwickeln.
Aber die Frage ist schon nochmal, weil wir haben jetzt bei der Rede, das haben wir mit Ihren Vorgängern hier auf diesem Platz auch diskutiert, da war jetzt mehrfach die Argumentation, die Rede kann von mir jetzt auch mit KI erstellt worden sein, am Ende des Tages verantwortet derjenige, der sie vorträgt, sie, und damit wäre dann die KI-Rede, wenn Sie die vorgelesen haben, am Ende doch Ihre. Wäre das eine Haltung, die Sie auch so teilen würden?
Dazu müsste ich ja erstmal den Hinweis haben, dass das eine KI-Rede ist. Dann kann ich mich ja dazu verhalten.
Sie sollen eine Rede halten zum 17. Juni. Dann sagen Sie der KI, jetzt schreibt mir mal eine Rede zum 17. Juni. Dann kommt die raus, Sie lesen die vor. Ist das dann eine KI-Rede oder Ihre?
Natürlich ist das eine KI-Rede.
Andere Leute haben gesagt, das wäre Ihre Rede, weil Sie hätten sie dann vorgelesen. Und Sie würden sich das dann mit dem Vortrag zu eigen machen.
Nein. Also das hat ja bestimmt niemand gesagt. Wenn ich der KI sage, schreibe mir eine Rede zum 17. Juni, ja, und dann kommt die hundertprozentig raus, ich ändere sie 0,0 und lese sie vor, dann ist das nicht meine Rede. Da gibt es gar keine zwei Auffassungen dazu.
Doch, dazu gibt es offensichtlich zwei Auffassungen.
Ja, aber nicht von mir.
Nee, das kann sein, aber zwei Auffassungen gibt es noch. Gut, weitere Fragen von euch zum Thema Themenkomplex KI. Gut, anderes Thema. Andere Themen, Stefan.
Ja, ich wollte noch was sagen.
Nee, ich war... Nur was Albernes.
Ja, bitte. Ja,
immer raus.
Ist schon weg. Thema Bildung.
Ja. Da können Sie auch was Albernes dazu sagen. Wir sind da nicht so.
Ja, wir nicht.
Ja,
Teilen nicht passiert.
Ja, immer mehr Kindergärten schließen ja. Bei den Schulen ist es ja so, dass bei der Schulnetzplanung man guckt, wie lange muss ein Schüler oder sollte ein Schüler maximal fahren müssen, um zur Schule zu kommen. Braucht es solche Landesvorgaben auch für die Kinder?
Also zunächst einmal will ich nochmal festhalten, dass ich sehr froh bin, dass wir nächste Woche im Plenum hier die Kindergartennovelle haben vom Kindergartengesetz, die auf wesentliche Impulse dessen zurückgeht, was wir als SPD-Landtagsfraktion schon im Herbst letzten Jahres vorgestellt haben, nämlich die Notwendigkeit zu erkennen, dass insbesondere kleine Kindergärten bei uns im Freistaat aufgrund der demografischen Entwicklung unter Druck sind. Und ein Punkt, den wir damals schon im Haushalt verankert haben, ist der Zuschuss für kleine Kindergärten, diese kleine Prämie. Und wie Ihnen vielleicht nicht entgangen ist, wird diese Prämie jetzt auch, wenn das nächste Woche im Landtag so beschlossen wird, im kommenden Jahr gezahlt werden. Das ist sehr gut für Kindergärten mit wenigen Kindern, für kleine Einrichtungen. Das ist sehr gut für die soziale Infrastruktur, gerade im ländlichen Raum. Und das ist etwas, das die SPD im Kontext dieser Novelle durchgesetzt hat. Und diesen Erfolg kann man schon auch mal hier deutlich machen. Ansonsten haben wir ja auch mit diesem Papier als SPD-Fraktion, und deswegen ist das Teil der Antwort, damals schon deutlich gemacht, dass wir ja natürlich sehr wohl sagen, wir können uns als Landespolitik hier nicht aus der Verantwortung entziehen, was die Kindergartenstruktur in diesem Land angeht. Und deswegen haben wir ja Maßnahmen vorgeschlagen, wie man die erhalten kann. Und das ist auch die Antwort auf Ihre Frage, dass es sinnvoll ist, selbst wenn die in kommunaler Verantwortung und Trägerschaft sind, als Land dort begleitend, unterstützend diese Prozesse zu begleiten. Jetzt habe ich zweimal begleiten gesagt. Das, hätte ich das durch die KI gejagt, hätte mir das wahrscheinlich einmal ausgemerzt.
So geht es ins Phrasenschwein, ist okay.
Und deswegen, na klar, ist das weiter eine landespolitische Verantwortung, die wir sehen, weil wir können ja nicht bedauern, dass wir immer weniger Kinder in Thüringen haben, dass die Geburtenzahlen zurückgehen. Das hängt ja alles mit demografischen Entwicklungen zusammen, auch ob die Wirtschaft brummt oder nicht. Und wenn ich, wie die SPD das immer mal gesagt hat, familienfreundlichstes Bundesland sein will, dann muss ich eben auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Menschen sich dafür entscheiden, eine Familie zu gründen und nebenher noch arbeiten gehen zu können. Und dafür brauche ich einen Kindergarten. Bums, Ende aus.
Können Sie uns denn ungefähr mal eine Größenordnung sagen, wie weit so ein Kind aus Sicht der SPD es maximal auch auf dem Land zum Kindergarten haben sollte, in Minuten und in Kilometer? Also Sie sollen mir jetzt keine genaue Zahl, aber dass man mal so eine Idee hat, 30 Minuten Fahrt ist okay oder 20 oder 5?
Das kann ich nicht sagen. Wenn ich in Rothenstein wohne bei Jena und dann kann ich mit im ländlichen Raum, bin ich mit dem Regionalexpress, bin ich in 15 Minuten in der Innenstadt. Da haben Sie eine riesige Entfernung, die Sie in kurzer Zeit überbrücken. Dort ist es zumutbar. In einer anderen Region, die vielleicht gleich weit weg ist von Jena, im Dorf, aber wo ich keine Regionalverkehranbindung habe, brauchen Sie 45 Minuten. Deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Es muss einfach für jeden bestmöglich eine zumutbare Entfernung sein, die eben Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut abbilden lässt. Aber und da müssen wir, glaube ich, für jede Region die passende Antwort finden.
Ja, aber wie wollen Sie denn dann so eine landespolitische oder so eine landesweite Vorgabe machen, wenn Sie am Ende doch sagen, das ist halt da, wo es eine gute Regionalanbindung gibt, ist es eine andere Vorgabe als da, wo es keine gibt? Die CDU redet ja immer auf dem 20-Minuten-Land. Egal, wie Sie irgendwo hinkommen, 20 Minuten bis irgendwo.
Ja, dann nehmen wir 20 Minuten zum Kindergarten, wenn Sie das gerne hören wollen von mir.
Ich will das nicht hören. Sie können auch 40 sagen, Sie können auch 5 sagen. Ich will nur, dass man mal eine Vorstellung hat. Mir ist das völlig wurscht.
Also, wenn ich meine Tochter in den Kindergarten bringe, da laufen wir 15 Minuten. Okay. Und ich glaube, das ist ein ziemlich kurzer Weg. Da gibt es wahrscheinlich sehr viele Familien, die längere Wege haben.
Ich kann es ja vielleicht auch noch mal ein bisschen zuspitzen. Ne? Also wenn ich einen Kindergarten mit 8 Kindern habe, dann kann ich mit Landesgeldern sozusagen, dass das noch klappt, nur noch, ich glaube, 1,6 Erzieherinnen sozusagen finanzieren. Dann können die sich nicht mehr vertreten, Urlaub, Krankheit, wie auch immer. Das ist dann schwer finanzierbar. Es kann ja aber sein, dass diese 8 Kindergarten in einem Gebiet liegt, was so, also so wie nicht dicht besiedelt ist, also so gering besiedelt ist, dass es durchaus Sinn ergeben würde, den zu erhalten. Dafür braucht es doch eine Antwort.
Genau. Völlig, völlig richtig. Totale Zustimmung. Wir hatten ja auch, das ist jetzt, hat es nicht reingeschafft ins Gesetz, aber wir hatten ja genau an Ihrem Beispiel diesen Vorschlag, dass man eben wirklich sicherstellen muss, dass es in jedem Kindergarten 2 Vollzeitstellen gibt und nicht solche Konstruktionen wie Sie, dass man quasi aufgrund wie Sie es beschrieben haben, aufgrund der Personalzubemessung gar keine Vertretungsmöglichkeit mehr da ist. Weil wenn die Kollegin, und in der Regel ist es immer noch eine Frau, krank ist, braucht sie Ersatz. So. Und wenn jetzt in Ihrem Beispiel quasi in 10 Kilometer Entfernung ein großer Kindergarten wäre, oder der ist in der Mitte, Ihr Kleiner, und hier ist ein großer und hier ist ein großer, da findet sich vielleicht ein Weg. Aber wenn das nicht so ist, wie Sie es beschreiben, das wäre quasi die einzige Struktur, die dort noch Kinderbetreuung anbietet, dann muss die aufrechterhalten bleiben. Oder wenn man es nicht macht, muss man mit den entsprechenden konsequenten rechnen, dass Familien sich eben nicht dafür entscheiden, in Thüringen zu bleiben und hier arbeiten zu wollen. Und darum geht es doch am Ende.
Okay, ich würde noch ein anderes Thema ansprechen, AfD-Bundesparteitag. Es gibt jetzt zwei Bündnisse, die zu Protesten mobilisieren, zusammenstehen und widersetzen. Finden Sie beide Bündnisse oder finden Sie den Protest, den beide Bündnisse organisieren wollen, legitim? Haben Sie eine Präferenz, das eine lieber als das andere? Und wird sich oder werden sich Mitglieder Ihrer Fraktion in irgendeiner Art und Weise an diesen Protesten beteiligen?
Ich glaube, die SPD ist Bündnispartner bei Zusammenstehen, wenn ich das jetzt richtig weiß. Und das ist auch richtig so. Ne? Wo sonst? Also was anderes erwarten Sie von der SPD, dass wenn irgendwo sich Rechtsextreme versammeln, dass wir zu Protest aufrufen und zu Widerstand? Insofern werden sich viele Genossinnen und Genossen und auch Abgeordnete der Fraktion natürlich an diesen Demonstrationen beteiligen. Gibt es ja vom Demokratiefest bis zur sonstigen Kundgebung ist ja hier ziemlich viel los. Und ja klar, wir rufen auch alle auf, die auch quasi ein Unbehagen dem gegenüber empfinden, was die AfD so vertritt und welche Vorstellungen sie hat, in welchem Land wir leben wollen. Wem das nicht gefällt, der hat am 4. Juli die Möglichkeit, hier in Erfurt das auf die Straße zu tragen.
Und was ist mit Widersetzen?
Was machen die?
Die setzen sich, sie wollen sie auf den Boden setzen.
Auf den Boden setzen? Ich saß auch schon auf dem Boden, als wir das Fest der Völker der NPD in Jena 2013 versucht haben zu verhindern.
Das jetzt setzen Sie sich bei Widersetzen auch mit auf den Boden, oder?
Das ist unwahrscheinlich, weil ich jetzt eine andere Rolle habe als 2013 und ich auch noch eine ungeklärte Kinderbetreuung habe. Aber wenn ich das noch hinbekomme, bin ich auf jeden Fall mindestens beim Demokratiefest mit dabei. Ansonsten ist doch entscheidend, dass die Proteste gewaltlos erfolgen. Das ist, weil hier immer nach roten Linien gefragt wird, das ist für mich die rote Linie. Wenn sich jemand irgendwo hinsetzt, dann sitzt er halt da oder sie. Das halte ich für ein legitimes Mittel von zivilen Ungehorsam. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist für die Einsatzkräfte und für die Situation, die dann am 4. Juli da ist. Aber es ist keineswegs so, dass wir hier irgendwie mit einer Einschränkung von Meinungsfreiheit zu tun haben. Und Herr Höck glaubt, er könnte hier quasi locker flockig mit seinen Leuten hier so eine Veranstaltung abhalten. Das wird nicht passieren. Das ist Demokratie. Das ist eine öffentliche, eine Zivilgesellschaft, eine Streitkultur. Das ist Meinungsvielfalt, dass man eben Positionen vertritt und eben auch mit dem Widerstand oder mit Widerspruch zurechtkommen muss. Und das wird sich hier am 4. Juli ereignen, ob es Herrn Höcke gefällt oder nicht.
Gibt es weitere Fragen? Eine letzte Frage könnten wir noch machen. Das sehe ich nicht. Herr Liebscher, vielen Dank für Ihre Zeit.